Bei Männern ist das oft anders. Es gibt auch viele Männer, die da eher zurückhaltend sind und auch eher ängstlich reagieren. Aber viele haben erstmal dieses und werden da als junge Männer oder Kinder auch zu angehalten. Zuerst mal, trau dich das. Los, trau dich das jetzt. Natürlich kannst du das, ne? Also, die werden da eher motiviert, in diese Richtung zu denken. Sie können 80%, aber haben das Gefühl, sie haben es voll drauf, ne? Und wir Frauen, wenn wir 150% können, glauben wir immer noch nicht, dass wir es können. Und dann müssen wir, finde ich, und das habe ich dann auch bewusst gemacht, da drüber gehen und sagen, so ein Quatsch, ich weiß genug.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer weiteren Folge von Vitamin W, eurem Podcast rund um das wichtige Thema Wertschätzung. Ich bin Dennis.
Hallo und ich bin Doro. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen ja hier regelmäßig über Wertschätzung im Arbeitsalltag, aber auch Wertschätzung in Gesellschaft und im Privatleben. Und in unserer zweiten Podcast-Staffel sprechen wir auch über Übergänge, also Transformation, Wandel und welche Rolle die Wertschätzung dabei spielt.
Bevor wir heute loslegen, stellen wir uns wie gewohnt kurz vor. Also wenn ich nicht gerade hier vor dem Mikro sitze, dann unterstütze ich Unternehmen dabei, authentische Arbeitgebermarken aufzubauen und guten Content zu erstellen.
Ja, und ich begleite als Beraterin und Coach Führungskräfte und Teams dabei, eine wertschätzende Unternehmenskultur zu entwickeln, was eben nicht nur zu höherer Mitarbeiterzufriedenheit führt, sondern auch ganz entscheidend für die Arbeitgeberattraktivität und auch das Recruiting ist.
In dieser unserer zweiten Podcast-Staffel sprechen wir ja jetzt auch über Transformationen und welche Rolle die Wertschätzung dabei spielt. Und dazu passt sehr gut Doros und mein Angebot Next Me und Next We. Dazu erfahrt ihr mehr am Ende unserer Folge.
Und heute haben wir eigentlich zu allen angesprochenen Aspekten, Wertschätzung, Transformation und eben vieles mehr, eine sehr, sehr spannende Gesprächspartnerin in der Folge. Und die Themen dabei sind durchaus schon etwas kontrovers.
Ja, absolut, Doro. Kontrovers, vorurteilsbehaftet, klischeebehaftet. Es geht nämlich unter anderem um Frauen in der Finanzbranche und es geht um Bitcoin.
Tja, und dazu haben wir Evelyn Brock eingeladen, auch bekannt als Madame Bitcoin. Und Evelyn hat sich quasi nochmal neu erfunden. Sie bietet Bitcoin-Weiterbildung an und unterstützt Frauen beim Thema Finanzen und ist ein echtes Vorbild. Also wirklich ein Role Model, wenn es darum geht, ganz mutig nochmal was ganz Neues zu starten. Also eigentlich Transformation pur.
Wir freuen uns riesig, mit Evelyn darüber zu sprechen, wie man Vorurteile überwindet, wie man Vertrauen schafft und warum es wichtig ist, immer offen für Neues zu bleiben. Ja, wir haben heute Evelyn Brock zu Gast. Ihre Mission ist es, Female Startups zu unterstützen und als Investorin möchte sie dafür sorgen, dass diese Startups weiter finanziellen Erfolg haben und weiter wachsen können. Sie ist Podcast-Host von Startup-Geflüster und zudem auch erfolgreiche Weiterbildungsanbieterin als Madame Bitcoin, der Plattform für Bitcoin-AnfängerInnen. Zudem ist Evelyn im Vorstand des Bitcoin-Bundesverbands. Herzlich willkommen, liebe Evelyn.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Freue ich mich.
Ja, super, Evelyn, dass du heute bei uns bist. Und ich steige gleich mit einer brennend heißen Frage ein, die mich auch ganz persönlich immer sehr umtreibt, nämlich das Thema Wertschätzung in der Finanzbranche und eben nicht nur so ganz generell, sondern speziell auch, was das Thema Engagement von Frauen betrifft, also auch weiblichen Führungskräften. Du beschäftigst dich ja mit, ne? Female Empowerment, also Frauen in der Finanzbranche. Wie ist das bei Erfolgs- und Regulierungsdruck?
Ja, also natürlich ist die Finanzbranche sicherlich eine ganz spezielle. Man muss dazu sagen, ich selber bin nicht in der Finanzbranche tätig. Das möchte ich nochmal klarstellen, weil ich Weiterbildung mache. Also ich mache keine Finanzberatung, das darf ich auch nicht. Ich bilde weiter zum Thema Bitcoin speziell und von daher fühle ich mich eher zugehörig zur Weiterbildungsbranche, ne? Bin da als Dozentin quasi tätig. Also das Thema Finanzen ist ja für uns Frauen sowieso ein spezielles Thema, weil wir uns auch durch unsere Sozialisation quasi oft sehr schwer tun, uns dieses Themas so anzunehmen, wie es hilfreich wäre, das zu tun. Wir schieben das gerne mal von uns, kümmern uns da nicht richtig drum. Ich habe das früher auch gemacht. Ich habe in meinen 20ern eine Rentenversicherung abgeschlossen, wo, wenn ich mir das hätte ausgerechnet mal, hätte ich festgestellt, dass ich nach 30 Jahren Einzahlen ganze 2000 Euro Gewinn gemacht habe, wo die ganzen Gewinne in die Rentenversicherung geflossen sind, aber nicht bei mir gelandet sind. Und ich hatte einfach keine Zeit und keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Aber immerhin habe ich was gemacht. Und das ist ein typisches Beispiel dafür, wie stiefmütterlich wir oft diesen Bereich selber auch uns dem eben nicht richtig widmen. Und von daher haben wir da oft auch Defizite in diese Richtung, dass wir uns da viel zu wenig drum kümmern und uns nachher nach hinten raus natürlich auch wundern, wo wir dann rentenmäßig bleiben. Und zumal wir ja auch als Frauen oftmals nicht viele, die Kinder haben, nicht Vollzeit arbeiten können und dann einfach auch Rentenlücken haben. Also das, ich glaube, die Finanzbranche selber ist natürlich sehr männlich dominiert. Es gibt leider auch sehr viel Betrug rund um alles, nicht nur jetzt um Bitcoin herum und Kryptowährungen, sondern insgesamt ist das voller Betrugsmaschen. Das heißt, es braucht viel Vertrauen, da überhaupt mit Kunden aktiv zu werden, oder ne, das ist eine sehr starke Vertrauenssache, und verständlicherweise ist das Misstrauen da sehr hoch, und von Wertschätzung kann dann in diesem Kontext ja auch kaum eine Rede sein. Das ist eher das Gegenteil von Wertschätzung, wenn Leute da tatsächlich Scams machen, Leute abzocken und so, das ist ja einfach nur katastrophal. Und da gibt's natürlich auch vieles, und auch Versicherungsvertreter und Vertreterinnen oder Makler, Maklerinnen beraten da oft nicht immer zum Interesse der Kunden, sondern bezüglich ihrer eigenen, mit Blick auf ihre eigene Provision, so dass ich das schon auch für schwierig halte. Mit Bitcoin bin ich aber auf der Weiterbildungsseite unterwegs. Natürlich bin ich pro Bitcoin und ich erkläre über die Vor- und Nachteile, aber ich verkaufe das in dem Sinne nicht. Ich kläre da auf, und diejenigen Leute müssen dann selber ihre Entscheidung natürlich am Ende des Tages treffen, und ich verkaufe das ja in dem Sinne auch nicht, ne? Von daher versuche ich da, oder bin ich da, finde ich, sehr wertschätzend bei dem Thema unterwegs und halte das für sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen. Gilt für alle, für Männer wie für Frauen. Und die Frauen tun das oft wenig und delegieren das dann an den Mann, der das dann, der Ärmste, der muss das dann irgendwie machen und fühlt sich vielleicht auch eher berufen, mal mehr und mal weniger. Aber gut ist das nicht. Es ist gut, wenn man seine Finanzen auch im Sinne der Selbstwertschätzung für sich in die Hand nimmt, ne, und da eine Kompetenz aufbaut, ne.
Und wenn du da jetzt mal an den Weiterbildungsbereich denkst, du hast da mit Frauen zu tun, denen du was erklärst, die du ermutigst, wo du dein Engagement zeigst. Wie zeigst du da den anderen Frauen Wertschätzung? Wie ermutigst du die? Wie funktioniert das bei dir?
Also ich habe ja eine große Community bei LinkedIn zum Beispiel. Ich bin da sowieso in dem Thema Frauen und also Existenzgründung, Startups, auch Finanzierung, Money Mindset und diesen Themen bin ich ja sowieso schon seit vielen Jahren zugange, weil auch als Unternehmerin musst du dich auch mit deinen Finanzen auseinandersetzen, ob dir das passt oder nicht. Und wenn du es gar nicht machst, dann hast du nachher auch das Nachsehen. Von daher bin ich da schon immer sehr mit beschäftigt gewesen, und ich mache halt auch viel ehrenamtliche oder kostenlose Arbeit, ne? Ich, bei mir jetzt bei Madame Bitcoin, bei meiner Weiterbildungsplattform, gibt es auch kostenlose Formate, die erstmal in das Thema einführen, wo die Leute mich kennenlernen können, unverbindlich sich das mal angucken können und sich dann vielleicht hoffentlich für sich im eigenen Interesse für das Thema öffnen, aus meiner Sicht. Und das, ne, ich bin da kein Scam, und ich berate eben auf dem sicheren Weg, wie man eben die Scams vermeidet, ne, die Betrugsmaschen rund um Bitcoin und Krypto vermeidet. Weil Bitcoin selber ist überhaupt kein Scam. Das ist eine der tollsten Sachen überhaupt, und das wissen halt viele Leute nicht. Und ich bin ja ehrenamtlich auch beim Bitcoin-Bundesverband aktiv. Also ich mache sehr viel ehrenamtliche, kostenlose Arbeit, und das, finde ich, ist schon ein Ausdruck auch von Wertschätzung, ne?
Du sprachst ja vorhin auch sehr klar von diesen Berührungsängsten, die Frauen generell also zum Thema Finanzen und insbesondere auch zum Thema Bitcoin haben. Wie wichtig ist es denn da auch so, ich will mal sagen, Vorbilder zu haben, also auch für dich vielleicht eine Vorbildfunktion vorzuleben?
Ganz wichtig. Also ich bin ja quasi im Fernsehen gewesen letztes Mal bei Arte, also nicht selber, also das ist noch nicht ausgestrahlt worden in dem Sinne übers Fernsehen selber, aber das wird vom Hessischen Rundfunk sicherlich noch kommen. Das war ein Streaming, also Arte Saloon heißt das Format, wo auch so, ja, konträr auch diskutiert wird, und da habe ich zum Thema Bitcoin war ich da als Expertin geladen, und da waren zwei Professoren, einmal der Professor Bofinger aus dem Wirtschaftsbereich kommt und der Professor Georg von der Frankfurt School of Finance, der leitet da das Blockchain Center, und der Roman Reher, das ist der Blocktrainer, der einer der Topstars und ja großen Erklär Erklärer, YouTuber ist von Bitcoin. Und da haben wir natürlich, Roman und ich haben pro Bitcoin gesprochen und die anderen eher dagegen. Das war halt auch so eingesetzt vom Setting her. Und ich habe jetzt viele Rückmeldungen bekommen. Also ich habe super viele positive Rückmeldungen bekommen von allen möglichen Leuten. Meine Social-Media-Accounts bei X und LinkedIn sind explodiert, weil die Leute total super fanden, wie ich das gemacht habe. Und manche haben auch erzählt, es sind ja oft Männer, die in Bitcoin investiert sind, weil es ein bisschen kompliziert ist oder gut, also auch ein bisschen herausfordernden Zugang dazu zu finden. Und dass sie erzählt haben, dass ihre Frau neben ihnen auf dem Sofa gesessen hat, während sie sich das angeguckt haben. Und dass die Frauen dann gesagt haben, was? Das ist eine Bitcoinerin, die eben nicht ganz jung ist und nicht total durchgedreht ist. Also im Sinne von, also mit einer Frau, mit der sie sich, die eher normal wirkt, mit der man sich auch identifizieren kann und die schon etwas fortgeschritten im Alter ist. Und das hat dann konnte ich sehr punkten auch damit, ne, dass ich eher eine normale Frau bin sozusagen, die sich dieses Themas auch in fortgeschrittenem Alter dann auch annimmt. Und das ist, glaube ich, eine Vorbildfunktion, weil das den Frauen auch Mut macht, eben nicht so früh das Thema so abzuwehren, sondern zu sagen, okay, wie ich das auch erkläre, Bitcoin kaufen ist wie Autofahren, ne? Du musst den Motor nicht verstehen, du musst das auch nicht reparieren können, aber du musst den Führerschein machen, du musst die Verkehrsregeln kennen, du musst wissen, wo ist Gas und Bremse, wie geht das mit der Lenkung und der Schaltung, und dann musst du lernen, das sicher zu bedienen, dann kannst du das auch gut fahren, ohne jemals in der Tiefe die Blockchain-Technologie verstanden zu haben. Habe ich auch nicht, muss ich auch nicht, sondern ich muss wissen, ne, wie kann ich das Auto beherrschen? Also wie kann ich Bitcoin sicher kaufen und langfristig sicher verwahren? Und das bringe ich dann auch eben in den Webinaren entsprechend rüber. Und auf der Ebene behandle ich das Ganze. Und da fühlen sich, glaube ich, die Frauen insbesondere, aber natürlich auch die Männer von angesprochen, ne? Von denen auch nicht alle Lust haben oder nicht alle irgendwelche Technik-Nerds sind, die dann die Hashrate und alles Mögliche verstehen wollen, ne?
Aber es geht schon ja so ein bisschen um so eine Community, ne, in der du dich da bewegst. Ne? Du holst auch neue Menschen, vielleicht bevorzugt Frauen, in diese Community. Das ist eine Community, die meiner Meinung nach ganz klischeehaft sehr kontrovers auch diskutiert, wo es auch mal in der Diskussion in der Community hoch hergeht. Und das fällt mir jetzt gerade noch so ein bisschen schwer, mit einer wertschätzenden Kommunikation oder mit einem wertschätzenden Umgang zusammenzubringen. Wie erlebst du das? Und wenn du was Negatives erlebst, wie geht man damit um?
Ja, also man konnte das bei der Arte-Sendung ganz gut sehen. Die Bitcoiner und Bitcoinerinnen, die sind jetzt nicht ganz ohne. Die sind sehr, sehr engagiert, weil die wirklich für was kämpfen, für auch einen neuen Lebensentwurf, sage ich mal. Weil unser Finanzsystem ist einfach ziemlich kaputt. Und wir glauben eben, dass mit Bitcoin da ein positiver Gegenentwurf gefunden wurde, in dem sich wieder gut sparen lässt, wo es einen Wertspeicher gibt, wo du eben nicht durch Inflation dein ganzes Geld verlierst und sowieso auf keinen grünen Zweig kommst, weil bei uns die Kosten und die Preissteigerung so hoch ist und die Inflation in Wirklichkeit auch viel höher ist, als sie offiziell immer ausgewiesen wird. Von daher geht's einfach auch um viel, um auch eine Sicht auf die Welt und auf die Dinge. Und das prallt dann manchmal so aufeinander. Und wir hatten das bei der Arte-Sendung, war das zum Beispiel so, dass der Professor von dem Blockchain-Center leider sehr negativ über Bitcoin gesprochen hat und auch wirklich in die unterste Schublade gegriffen hat bei allen möglichen Vergleichen, und also wirklich unterirdisch war das. Und da ist die Community, wie ich finde, zu Recht auch ausgerastet. Und auf der anderen Seite war ich der positive Gegenentwurf, weil ich immer wieder auch zum Glück von der Moderation auch immer wieder angesprochen wurde und dann versucht habe, das auch wieder auf ein normales Niveau zu bringen, auch was die Themen betrifft, weil wenn das zu sehr fachlich in die Tiefe geht, dann sind die Leute nach 20 Minuten raus, ne? Und dann habe ich immer wieder versucht, das auf so eine normale Ebene zu bringen. Und insgesamt, das glaube ich, auch sehr ruhig und gelassen, trotz aller Angriffe. Und der Roman hat das auch sehr ruhig und gelassen gemacht. Und da habe ich quasi wirklich so einen richtigen Candy-Storm abbekommen. Das ist das Gegenteil von einem Shitstorm, habe ich dann gleich gegoogelt, ne? Und die Leute haben mich mit Lob überschüttet. Und heute noch schreiben mir Leute, sie haben es jetzt erst gesehen und wollen mir nochmal danken, wie toll und ruhig und seriös und sicher in den Fakten ich da gewesen bin und wie dankbar sie mir sind, dass ich da mit dem Roman zusammen für Bitcoin so gekämpft habe. Und da ist mir super, super viel Wertschätzung entgegengebracht worden.
Was ich spannend finde, ist, was ich so bei dir jetzt gerade rausgehört habe, so in diesem Konflikt wo es ja auch um Wertschätzung ging, dass du im Grunde genommen das ja mit Sachlichkeit aufgelöst hast, ne? Was dir ja wahrscheinlich auch gar nicht so leicht gefallen ist, weil du ja auch emotional beteiligt bist. Aber ist das so ein Hebel, wo man sagen kann, okay, gerade in Konfliktsituationen ist es, kostet es vielleicht Überwindung, aber ist es notwendig, bei den Fakten und sachlich zu bleiben?
Genau. Ich habe mich auf die Sendung auch sehr gut vorbereitet. Ich hatte natürlich auch so ein bisschen Angst. Oh Gott, geht das überhaupt? Und natürlich schüchtern so Leute mit so einem Professorentitel ein. Völlig zu Unrecht, wie ich finde, aber ne, ist natürlich schon so ein bisschen so. Und natürlich kommt sofort die Frage, weiß ich denn genug? Bei Bitcoin weiß man nie genug. Ne? So, das ist so ein tiefer Kaninchenbau, bis man den mal durchdrungen hat. Also da kratzt man immer nur an der Oberfläche. Viele Sachen werden sich mir nie erschließen, weil ich keine Programmiererin bin. Und ich habe mich deswegen sehr gut darauf vorbereitet, habe extra noch ein Mediencoaching genommen, wo ich auch nochmal sehr klar für mich bekommen habe, was möchte ich rüberbringen? Weil du hast im Endeffekt in so einem Format 1,5 Stunden Zeit und du kommst, wenn du Pech hast, nicht mehr als 15 Minuten insgesamt in Sprechbeitragen oder 20 Minuten, wenn du Glück hast, dran. Und natürlich sind alle aufgeregt und alle fallen einem ins Wort. Und Männer tun das besonders gerne bei Frauen, weil, also das ist, glaube ich, was Unbewusstes auch. Und das ist mir auch mehrfach passiert. Und ich habe mich darauf vorbereitet, wie gehe ich damit um, wenn die im Eifer des Gefechtes, das machen die ja gar nicht boshaft, sondern man ist dann so aufgebracht und will unbedingt was sagen. Und wir Frauen haben oft leisere Stimmen wollen auch nicht so schrill wirken und werden dann weniger laut als die Männer, die einfach stärkere Stimmen haben. Und da muss man mit umgehen. Und das habe ich sehr gut geschafft. Ich habe mich darauf vorbereitet, dass mir das passiert. Ist mir auch vor zwei Seiten gleichzeitig passiert. Und das habe ich gut in den Griff gekriegt und habe dann sehr nett gesagt, bitte, ich würde das jetzt gerne ausführen. Danke, lass mich das jetzt mal kurz ausführen. Du kannst dann gleich erläutern und so. Und das habe ich, glaube ich, gut eingefangen bekommen, weil ich darauf aber vorbereitet war und auch so einen inneren Fahrplan hatte, was will ich rüberbringen. Und da ist die gute Vorbereitung und auch Recherche, ein paar Zahlen nennen und sowas, dass man so ein paar Dinge aus dem Ärmel schütten kann. Das macht dann schon sehr viel aus. Also das hat sich nach hinten hin ausgezahlt, weil die Leute gemerkt haben, die weiß, was sie sagt, die hat eine klare Haltung, die greift die Leute nicht an, die bleibt sachlich, die geht immer wieder auf die Fakten zurück und bringt da eher so eine Ruhe mit rein. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Also hat man mir hoch angerechnet dann auch.
Und ich weiß ja auch, dass dir Startups wahnsinnig am Herzen liegen. Vielleicht können wir hier mal so den Bogen machen, so zu auch deiner Unterstützung von gerade Female Startups, die ja wirklich die wahnsinnig starke Motivation und wahnsinnig starkes Engagement von dir bekommen. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie du dorthin gekommen bist, Startups von Frauen zu unterstützen oder mit einer stärkeren weiblichen Beteiligung und wo hier vielleicht auch das Thema Wertschätzung versteckt ist, nicht nur in deinem Tun, sondern vielleicht auch in dem, wie Female Startups so sind.
Ja, also es war mir schon immer, also ich habe mich ja selber in den 90er Jahren selbstständig gemacht, da gab es ja noch gar kein richtiges Internet, da fing das gerade an mit dem Internet, das waren schon auch noch andere Zeiten und mir war das von Anfang an wichtig, was für Frauen zu tun, weil ich das Gefühl hatte, dass es da einfach auch Benachteiligungen gibt oder Frauen einfach auch anders gründen zum Beispiel. Sie gründen oft, sind sie auch schon ein bisschen älter. Die Männer gründen eher in jüngeren Jahren. Die Frauen gegebenenfalls eher in der Kinderphase, nach der Kinderphase, wenn die Kinder ein bisschen größer sind. Und gründen auch in anderen Feldern und so weiter. Und das auch gerade, wenn Mütter gründen, das wird dann oft nicht so ernst genommen. Ja, die macht so ein bisschen was nebenbei und so. Ne? Daraus kann aber ein Riesenunternehmen entstehen, wie zum Beispiel beim The Body Shop. Ne? Die Gründerin, die hat das auch damals vom Küchentisch aus gemacht und hat da ein weltweites Imperium mit aufgebaut. Also das heißt also überhaupt nichts. Aber da gibt's natürlich auch Vorurteile. Und bei den Female Startups, also Startups sind ja Gründungen, die ein skalierbares Geschäftsmodell haben, ist es oft besonders schwierig, weil die brauchen natürlich auch eine Wachstumsfinanzierung, Venture Capital oder überhaupt Kapital, um dann entsprechend skalieren zu können und wachsen zu können. Und da ist es so, dass nur 1% des Kapitals, des Venture Capitals geht an Female Startups, also 99% gehen an reine Male Startups, beziehungsweise auch divers aufgestellte Startups im Gründungsteam. Und das war mir schon immer ein Dorn im Auge, dass wir da so Differenzen haben. Und das ist ja auch alles mit Studien belegt. Es wird immer so ein bisschen belächelt. Ja, die Frauen haben wieder irgendwelche Defizite da oder so. Nee, die Frauen haben natürlich auch Herausforderungen zu bewältigen, dass sie vielleicht größer denken müssen und mal eine Null ranhängen müssen an meiner Kapitalsumme, die sie aufrufen. Aber das sind hauptsächlich strukturelle Probleme, die man eben auch rausgefunden hat mit Studien, dass man untersucht hat, wenn jetzt Männer pitchen zum Beispiel, um Venture Capital zu bekommen, werden Männer nach den Chancen gefragt und die Frauen, wenn sie pitchen, gleiches Produkt, gleiche Geschichte, werden nach den Risiken gefragt. Und das ist ein Gender Bias. Das ist ganz klar unbewusste Vorurteile Frauen gegenüber, die eher kritisch gesehen werden. Die müssen erstmal beweisen, dass sie es drauf haben. Dann ist es super. Und Männer haben erstmal den Kompetenzvorschuss, bis sie dann gegebenenfalls beweisen, dass sie es nicht drauf haben. Ne? Aber das ist in der Wahrnehmung schon komplett anders. Und das ist auch mit Studien belegt. Ne? Da können sich jetzt hier alle winden und sagen, nee, ist nicht so, ich selber mache das nicht. Und weil das unbewusst ist, weil das ein unconscious bias ist, kriegen die meisten Leute, auch gerade bei den Entscheidungsträgern, die oft Männer sind, kriegen das überhaupt nicht mit, dass sie das tun. Ne? Und deswegen gibt's da kaum ein Bewusstsein. Also wenn man Leute anspricht und sagt, wie sieht's denn aus, investiert ja auch in Frauen, ja, machen wir schon auch irgendwie, aber ist halt schwierig, welche zu finden überhaupt und so. Und nein, natürlich haben wir da keine Vorurteile. Aber wenn man das untersuchen würde und zum Beispiel auch mal so einen Bias-Test macht, gibt es von Harvard-Institut gibt es da Tests, die man zum Thema Gender und auch Racist oder was auch immer machen kann. Da fallen einem dann schon die Schuppen, wie sagt man das, die Schuppen aus der Haare, aus den Augen. Also das, ne, da sieht man schon, wie stark man da Vorurteile hat. Auch selbst ich als Frau, ne, ich habe das auch mal gemacht und da kam raus, dass ich so einen mittleren Bias habe. Da habe ich gedacht, das darf ja echt nicht wahr sein. Ich bin da so bewusst und ich möchte nicht wissen, was bei den anderen dann rauskommt. Ne?
Du hast ja, oder es kam sehr deutlich raus in dem, was du gesagt hast, das, was wir alle natürlich immer wieder vermuten, ne, der Bias eben auch. Also da ist eine gewisse immer eher die Kompetenzvermutung bei den Männern und Frauen trauen sich das häufig weniger zu. Da spricht ja auch so ein bisschen das Thema mangelnde Selbstwertschätzung könnte daraus sprechen. Also nicht nur andere trauen mir das nicht zu und haben da vielleicht einen Bias, sondern ich selber habe es auch mit mir als Female Founder beispielsweise.
Ja, das ist sicherlich auch der Fall. Da muss man auch reinwachsen in diese Sachen. Das habe ich ja auch alles erlebt. Traue ich mir das zu, wichtig ein Umfeld dann zu haben, also den Mut auch zu haben, dann ein Umfeld zu haben, was einen auch eher unterstützt und dass die Familie auch mitzieht und so weiter. Das ist schon auch total wichtig. Also und dann muss man natürlich immer wieder auch wir haben das ja fast wie so ein Affekt. Ich konnte das nochmal gut beobachten, als ich letztes Jahr gefragt wurde, ob ich für den Vorstand beim Bitcoin-Bundesverband kandidieren möchte. Da war meine erste Reaktion, dafür weiß ich nicht genug. Das war meine erste Reaktion. Und dann habe ich gedacht, Evelyn, das darf jetzt nicht wahr sein. Du bist jetzt schon über 60 und du hast immer noch diesen Reflex. Natürlich gibt es viel, wo man noch was lernen muss. Und natürlich habe ich noch Defizite da. Aber ich weiß schon super viel. Das hat man in der Arte-Sendung dann auch gesehen, dass ich die Kompetenz durchaus habe, wenn auch nicht bis ins letzte, kleinste Bit bei der Blockchain, was weiß ich. Ne? So, aber das... Aber diesen Effekt, diese Reaktion, die ist fast immer bei uns da erstmal. Und dann müssen wir, finde ich, und das habe ich dann auch bewusst gemacht, da drüber gehen und sagen, so ein Quatsch, ich weiß genug, weil in der Funktion jetzt hier beim Bitcoin-Bundesverband, da muss ich nicht die Blockchain im kleinsten Detail erklären. Da habe ich viele liebe Kollegen, die dabei sind und die dann das unterstützen. Wir sind da zu siebt. Ich bin für andere Themen zuständig, für andere Zugänge, neue andere Zielgruppen, die Frauen. Mich kann man in eine Arte-Sendung setzen mit zwei Professoren. Ich kriege das gebacken. Also da muss ich das nicht alles im Detail wissen. Und das hat sich zum Glück auch bewährt, diese Wahrnehmung. Und da musste ich aber drüber. Im ersten Effekt war das, oh, ich weiß nicht genug. Ne? Das ist so reflexartig bei uns. Und das hat mit unserer Erziehung was zu tun. Bei Männern ist das oft anders. Es gibt auch viele Männer, die da eher zurückhaltend sind und auch eher ängstlich reagieren. Aber viele haben erstmal dieses und werden da als junge Männer oder Kinder auch zu angehalten. Zuerst mal trau dich das. Los, trau dich das jetzt. Natürlich kannst du das. Ne? Also die werden da eher motiviert, in diese Richtung zu denken. Sie können 80%, aber haben das Gefühl, sie haben es voll drauf. Ne? Und wir Frauen, wenn wir 150% können, glauben wir immer noch nicht, dass wir es können. Ne? Das hat was mit der Sozialisation auch zu tun. Ne?
Ja, absolut. Also kann ich nur voll unterstreichen, auch aus eigener Erfahrung natürlich auch leider einen Haken dran machen. Gibt's noch viel zu tun und ich sehe es nicht nur, dass es ein Alters- oder altersbedingt ist, sondern gerade auch in der Gen Y, sowieso in der Gen Z, gibt es also viele, viele Frauen, die genau diesem Muster folgen. Also von daher ist dieses Thema Selbstanerkennung und Selbstwertschätzung, da ist noch wirklich viel Luft nach oben. Und Erziehung spielt eine ganz entscheidende Rolle, klar. Und auch Beeinflussung natürlich durch die, ne, mediale Impulse, die man bekommt, und die gesamte Gesellschaft. Ganz ist ein wichtiges Thema.
Was würdest du sagen, was könnten Männer vielleicht mehr beherzigen, ganz pauschal gesagt, damit es auch zu ein bisschen mehr Gleichberechtigung in diesem Bereich Gründung kommen würde?
Ja, genau. Also gerade wenn jetzt als Mann, wenn jemand ein Business Angel zum Beispiel ist oder investieren möchte oder wenn jemand für einen Venture Capital Geber arbeitet, da irgendwie im Board sitzt und so weiter, vielleicht da bewusst auch zu gucken, nicht immer affektartig die gleichen Typen, ne, drei Jungs, die dann einen fetten Abschluss irgendwo gemacht haben, an der Uni studiert haben, und das ist ja so sehr stereotyp auch schon, da immer den gleichen Muster folgend, in die dann rein zu investieren. Und natürlich, klar, braucht es auch ein tragfähiges Geschäftsmodell und das muss ein guter Business Case sein, das ist ja gar keine Frage. Aber vielleicht auch mal rechts und links von der Autobahn zu gucken, weil Frauen durchaus auch Potenziale haben, und Ideen, weil sie natürlich aus einem anderen Erlebnishorizont kommen. Ne? Zum Beispiel, ich habe ein Startup, was ich auch unterstütze, da bin ich auch im Beirat, die heißen Free Mom. Die machen, das ist ein bisschen Business-to-Business-Modell quasi, das ist eine Plattform, wo sie eben Mütter oder Frauen, aber insbesondere Mütter matchen, die als Freelancer für Unternehmen arbeiten wollen. Das ist natürlich was jetzt für den Bereich des Fachkräftemangels total gut hilft, diese Lücke zu schließen. Also die Unternehmen können sich das ja gar nicht mehr leisten, und auch die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, mit der Haltung da reinzugehen, ach, wenn schon genug Leute bewerben, heute musst du um die Talente auch ringen und die auch suchen. Und die tun sich, obwohl ich finde, dass die mega guten Investment Case auch darstellen, die haben totale Probleme, entsprechend Kapital zu bekommen. Oder es ist immer wieder eine Herausforderung. Sie haben schon die erste Finanzierungsrunde gut gemeistert, sind jetzt in der zweiten Finanzierungsrunde. Und es ist im Moment für alle oder auch in den letzten Jahren für alle sehr, sehr schwierig gewesen. Da denke ich oft, ich verstehe das gar nicht, warum, also das ist ein super Investment Case. Warum wird der nicht so angenommen, auch von den männlichen Investoren? Das sind dann eher die Frauen wie Tichen und Nahan zum Beispiel, die hat da rein investiert. Die waren auch bei Höhle der Löwen und so. Also da denke ich oft, ja, das hat auch was, so, dann ist das irgendwie, ach ja, das ist so ein Mütterthema. Das ist kein Mütterthema. Hier geht es um eine Lösung im HR-Bereich, die eben den Fachkräftemangel auch auflösen kann. Das ist nicht, ja, so geht es ein paar Mütter da in die Anstellung oder in freier Beruflichkeit dazu bringen, um ein paar Jobs zu besorgen. Das habe ich den Eindruck, das ist jetzt natürlich sehr stereotyp gesprochen, aber dass da so, bei diesen Stellen fällt mir das dann besonders auf, dass ich denke, das wird dann so abgewertet. Dabei ist das, finde ich, ein Top-Startup. Und da würde ich mir eher wünschen, umgekehrt, dass die Leute denen die Bude einrennen, weil sie denen ihr Geld geben wollen, weil das ein wichtiges Problem ist, nachhaltig, das gelöst werden muss in den nächsten Jahrzehnten. Wir haben Personalmangel und wir haben Fachkräftemangel. Da kann man sich das nicht leisten, zu sagen, auch ob da ein paar Mutis diesen Job finden oder nicht, das ist ja egal, das ist überhaupt nicht egal, ne?
Finde ich spannend, dass du jetzt auch gerade das Thema Mütter, das ist ja auch so eine, ne, gerne mal mit viel, viel Vorurteilen, kenne ich so auch aus meiner eigenen Vergangenheit, als ich eine junge Mutter war, war ich auch eine tatsächlich Führungskraft, und das war hochproblematisch, da will ich jetzt gar nicht zitieren, was ich da so alles zum Teil zu hören bekam. Und also das ist ja so die eine Gruppe, die so ein bisschen ausgegrenzt wird und sich echt schwer strugglen muss. Und dann sehen wir ja aber auch aktuell Thema demografischer Wandel. Und wir sprachen ja über das Alter. Es gibt immer mehr auch hochqualifizierte Fachkräfte eben, die älter sind. Und auch da natürlich, wie ist es, ich meine, du hast auch in einem Alter wahrscheinlich, gut, da warst du ein bisschen jünger, als du gegründet hast, aber es gibt ja Gründer und Gründerinnen, die eben eine super Geschäftsidee haben, aber eben nicht mehr 28 sind. Was ist da so deine Erfahrung?
Ja, das ist auch sowas, wo man denkt, ja, mit 50 kannst du ja noch super selbstständig machen. Viele von uns werden und wollen vielleicht auch bis sie Richtung 70 sind oder so arbeiten. Also da, wo ich Bock habe, was zu machen, kann ich mir gut vorstellen, dass ich noch die nächsten 10 Jahre, vielleicht auch noch länger, je nachdem, wo ich Lust habe, ne, was machen werde. Und deswegen finde ich das sehr verkürzt, zu sagen, quasi mit 50 ist Schluss, da kann man sich nicht mehr selbstständig machen oder auch, dass bestimmte Kredite nicht mehr gewährt werden, weil man dann Angst hat, die versterben mit 60 oder so, keine Ahnung. Also das finde ich dann auch so ein bisschen, da sind auch manchmal die Altersgrenzen nicht mehr zeitgemäß. Wir werden ja heute zwar älter, aber insgesamt sind wir ja meistens in einer viel besseren gesundheitlichen Verfassung. Wenn ich überlege, meine Oma, als sie in meinem Alter war, da konnte die kaum noch laufen. Ne? Die hatten natürlich auch ein härteres Leben gehabt, 2 Kriege überlebt und so weiter und so fort. Harte Arbeit auf dem Feld und das kannst du ja gar nicht vergleichen. Aber das waren richtig, mit 60 waren die schon richtig alt. Das ist bei uns ja heute gar nicht mehr so. Ne? Wir sind ja relativ fit noch oder wir tun auch viel für unsere Fitness. Wir haben auch nicht so ein hartes Leben hoffentlich gehabt wie die. Und das kannst du ja gar nicht mehr vergleichen. Ne? Wie ich jetzt, ich habe ja jetzt mit Madame Bitcoin nochmal neu gegründet.
Auch da würde wahrscheinlich genau das greifen, was wir ganz am Anfang ja mal hatten, das Thema Sachlichkeit. Also wirklich eine Situation, ein Experten, Expertin erstmal so zu betrachten, wie sie daherkommt, mit viel Know-how, mit viel Erfahrung, eben der Expertise und allem, was er oder sie mit reinbringen kann. Und dann zu gucken, wie kriegt man das in einem guten Team eben auch hin, ohne dass man da irgendeinem Vorurteil verfällt. Das ist ja A, Sachlichkeit, die viel dann wieder mit Wertschätzung zu tun hat.
Ja, genau. Und das ist ja das ist ja überhaupt das Tollste, wenn du mit den Sachen, die dich begeistern, bei mir ist das natürlich auch aktuell Bitcoin, logischerweise, weil ich das für so einen absoluten Gamechanger halte, der wirklich einen Unterschied machen wird in unserer Zukunft, einen positiven, wie ich hoffe und wovon ich auch ausgehe, dass da viel von meiner Energie reinfließt und ich da sowieso so motiviert bin und so ein bisschen missionarisch unterwegs bin und mich da immer ein bisschen zurückhalten müsste, dass ich die Leute da nicht alle eins als Back labere und so. Aber das ist einfach toll, wenn man mit dem Teil dann auch noch seine Zeit verbringen kann und sein Geld verdienen kann und sich damit aufstellen kann. Das ist einfach ein Geschenk mit den Sachen, auf die man Bock hat. Wenn man die machen kann und es umsetzen kann und damit vielleicht auch noch ein bisschen Geld verdient oder zu seinem Lebensunterhalt noch dabei trägt. Ne?
Das ist doch ein fast schon richtig wunderbar motivierendes Schlusswort. Würde ich gerne so mitnehmen für mich sowieso, dieses, ne, den Schub und die Motivation und den Mut auch. Was meinst du, Dennis?
Absolut, Evelyn. Ich finde das ganz großartig, wie du auch von der Wertschätzung erzählt hast. Wir haben jetzt heute mal einen Einblick in etwas andere Wertschätzung im Arbeitsalltag bekommen. Und du hast hier viel aus dem Weiterbildungsbereich und auch aus dem Gründungsbereich erzählt. Und ich hoffe, dass du weiterhin mit so viel Energie so tollen Anschub leisten kannst. Vielen Dank, dass du heute da warst, Evelyn.
Danke, dass ich bei euch sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
Das war ein sehr inspirierendes Gespräch mit Evelyn. Doro, da gab es echt eine Menge Input heute. Was nimmst du denn besonders mit aus diesem Interview?
Also mich hat ganz besonders beeindruckt, wie Evelyn mit ihren über 60 Jahren zeigt, dass man wirklich jederzeit Neues beginnen kann. Und diese Haltung, auch später im Leben, also keine Angst zu haben, Fehler zu machen, finde ich absolut großartig und total inspirierend. Es zeigt, dass man mit Selbstvertrauen und Wertschätzung sich selbst gegenüber echt viel erreichen kann.
Ja, finde ich auch. Also mich hat zusätzlich dann noch Evelyns Sichtweise auf Frauen in der Finanz- und Gründerszene total beeindruckt. Diese hartnäckigen Gender-Biases und diese strukturellen Herausforderungen, die sind ja immer noch total präsent. Und da sehe ich uns alle in der Verantwortung, wirklich ganz bewusst hinzuschauen und diese Vorurteile auch abzubauen.
Ja, da stimme ich dir absolut zu, Dennis, denn gerade das Thema Selbstwertschätzung fand ich toll. Also Evelyns Satz, so ein Quatsch, ich weiß genug, den sie sich selbst bei Selbstzweifeln gesagt hatte, vor der Einladung zu Arte, finde ich einfach super wunderbar und ehrlich gesagt ziemlich motivierend für uns alle, oder?
Ja, total. Spannend fand ich auch die Diskussion über Kommunikation in so kontroversen Bereichen wie Bitcoin. Die Bitcoin-Community ist ja bekanntlich nicht zimperlich und Evelyn hat toll erklärt, wie wichtig Sachlichkeit und Klarheit in so Konfliktsituationen sind und wie wertvoll positives Feedback, also ein Candy Storm für das eigene Wohlbefinden und die Wertschätzung ist.
Das war echt interessant. Also vom Candy Storm hatte ich vorher auch noch nie gehört. Also wieder was gelernt. Ja, wertschätzende Kommunikation braucht eben Ruhe und Sachlichkeit und auch eine gute Vorbereitung. Und diese Klarheit nimmt Konflikte auch oft dann einfach die Schärfe. Und das ist eine wichtige Lektion, finde ich, für uns alle. Also auch nicht nur in der Bitcoin-Welt.
Ja, genau. Und auch für Männer gab es heute einige wichtige Hinweise. Also Gender Biases hinterfragen, Frauen gezielt unterstützen, indem man sie machen lässt und sie in ihren Fähigkeiten ernst nimmt. Das hört sich so banal und selbstverständlich an, ist es in unserer Gesellschaft aber leider nicht.
Nee, leider nicht. Und deshalb auch ein wichtiger Appell. Heute haben wir eine ganze Menge Wertschätzungsimpulse ja mitgenommen. Also Wertschätzung im Arbeitsalltag, Wertschätzung gegenüber älteren Menschen und besonders auch Wertschätzung sich selbst gegenüber. Und all das im Kontext von Mut, Vertrauen und Offenheit für Neues. Das ist echt einfach stark. Und da war dann auch das Thema Next Me präsent. Also wenn Neues entsteht, wenn Wandel ansteht, sich dann eben zu trauen und die Veränderung mutig anzunehmen.
Ja, richtig, Doro. Next Me liegt uns ja auch sehr am Herzen. Es ist unser Angebot für Menschen, bei denen Wandel ansteht. Vielleicht habt ihr ja schon von unserem Ansinnen gehört, Menschen bei diesen Transformationsprozessen zu unterstützen.
Ja, Next Me ist ein Angebot, das sich mit vielfältigen Fragen beschäftigt. Ich möchte einfach mal einige nur davon nennen. Zum Beispiel, wie gestalte ich die Karriere nach der Karriere? Also 55 oder 60 plus? Oder wer bin ich denn eigentlich ohne meine Rolle als Führungskraft? Also wenn ich Kontrolle und irgendwo damit auch vielleicht Respekt abgebe. Und wie kann man Selbstbestimmung und Klarheit in einer Übergangszeit gewinnen, Dinge neu zu sortieren, sich neu zu orientieren? Und ja, was bleibt eigentlich von mir, wenn ich nicht mehr so gestalte und entscheide und leite und lenke? Und welche Kompetenzen, Erfahrungen und Visionen möchte ich auch vielleicht weiterhin mit einbringen, also in das, was dann kommt? Und was will ich bewusst in meinem nächsten Kapitel neu entdecken und entfalten? Ja, und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann sprecht uns doch gerne dazu an oder schaut einfach auf unserer Website und auf LinkedIn vorbei. Und wie schade, dass jetzt schon wieder Schluss ist, Dennis.
Ja, total schade. Also wenn euch unser Gespräch und unsere Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf allen Podcast-Plattformen, schaut auf unserer Website, auf LinkedIn vorbei und gebt uns gerne auch eine Bewertung. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge mit euch.
Danke fürs Zuhören und wie immer, bleibt wertgeschätzt und bis bald bei Vitamin W. Thank you.